Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und ich sage heute auch hallo, Herr Professor Jens Söntgen. Wir sind heute nämlich hier an der Uni Augsburg im Wissenschaftszentrum Umwelt, was der Professor Söntgen leitet. Und ja, herzlich willkommen bei uns bei der Pudel und der Kern.
Ja, ich freue mich sehr.
Und natürlich auch hallo an dich, Albert. Grüß dich, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, hallo.
Sehr gut, wir wollen uns heute über das Thema Luft unterhalten, also dieses Element, dieses zentrale Element, was für jedes Leben notwendig ist. Der Professor Söntgen, der eben als studierter Chemiker und promovierter Philosoph dieses Element zusammen mit Wasser, Erde und Feuer etwas genauer, nicht nur etwas, sondern sehr genau untersucht hat, hat ein Buch vorgelegt, Luft, eine Entdeckungsreise zwischen Erde und Himmel, was gerade bei C.H. Beck erschienen ist. Und das haben wir zum Anlass genommen, weil ich, je länger ich darüber nachdenke, davon überzeugt bin, dass die Luft, so unscheinbar sie uns umgibt, so wichtig ist sie für unser Leben und das eben auch genau, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und ich steige oder versuche einzusteigen mit einer persönlichen Erfahrung, die ich mit dem Albert teile. Wir haben, wann immer wir einen Podcast aufnehmen, seit einigen Malen machen wir eine Atemübung, bevor wir loslegen. Und der Hintergrund war, wir haben das einfach mal so, wir haben uns irgendwie erschöpft gefühlt bei der zweiten Aufnahme. Und dann hatte der Albert eben eine Atemübung, ich glaube nach Sri Sri Ravi Shankar, das ist so ein, nennen wir es mal ein Guru, der da eben so eine Atemtechnik entwickelt hat. Die hatte Albert rausgekramt und dann haben wir die gemacht. Und nach dieser Aufnahme, zwei Tage später, ruft unsere Producerin an und meint, was war denn mit euch los? Eure Stimmen klangen so frisch, ihr klangt ganz anders als sonst. Und die Folge war besonders gut und seitdem hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir, wann immer wir zusammen aufnehmen, dass wir vorher eben so eine Atemübung machen. Und da frage ich Sie natürlich als Luftexperten, Professor Söntgen, wie ordnen Sie das ein? Wie kommt es, dass wenn ich so Luft in mich hineinpresse, darum geht es im Prinzip, man hebt die Arme so, dass möglichst viel Luft in die Lungen kommen kann und das dann so stoßatmungsmäßig wieder ein- und ausatme, wie kommt es, dass ich dann so plötzlich so positiv rüberkomme?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, aber ich denke schon, dass das Atmen, wenn man das ein bisschen bewusster macht, natürlich auch eine Verbindung herstellt, auch zur unmittelbaren Umwelt und eigentlich so ein Lebensprozess ist, der ja irgendwie mit dem Beginn unseres Lebens startet und wirklich das ganze Leben begleitet bis zum letzten Atemzug. Dass das wirklich etwas ist, was, wenn man es bewusst macht, dann doch so eine starke verbindende Kraft haben kann. Ja.
Verbindende Kraft, aber ja eben auch eine regulierende Kraft. Also ich habe mich auch damit beschäftigt, mein großes Thema ist eben das Thema Gelassenheit. Wie relaxe ich in kritischen Situationen? Wie rege ich mich nicht immer sofort auf? Und die zentrale Technik dafür ist eigentlich auch bewusstes Atmen. Einfach mal runterkommen, indem man langsamer atmet, bewusster ein- und ausatmen und so. Also offensichtlich spielt das auch fürs vegetative Nervensystem eine entscheidende Rolle, wie ich atme, wie ich Luft zu mir nehme.
Ja, man merkt das ja, wenn man jetzt Angst hat, ne, atmet man ja flacher, anders. Wenn man wütend ist, atmet man auch anders. Also die Gefühle haben ja alle so ihr Atemprofil und umgekehrt kann man natürlich, indem man bewusst versucht, ja tiefer und ruhiger zu atmen, kann man eben tatsächlich auch seine Gefühle etwas ein bisschen steuern. Ja. Ist ja auch im autogenen Training ein ganz zentraler Punkt. Da kenne ich es jetzt, ne, dass man ein bisschen zu der Aussage oder was man sich dann sagt, es atmet mich. Also dass man dann aufhört, bewusst zu atmen, sondern sich atmen lässt.
So habe ich ja bisher die Luft auch ehrlich gesagt insgesamt wahrgenommen, bevor ich mich aktiv damit beschäftigt habe. Ist halt irgendwie da, ist so ein Element, was uns umgibt. Man atmet eben unbewusst, man geht auch davon aus, es ist immer ausreichend da. Mal ist sie ein bisschen abgestandener im Zug oder im Konferenz, am Ende einer längeren Konferenz im Konferenzraum. Aber Luft ist erstmal überall. Wie würden Sie denn dieses unscheinbare Element so als einerseits als Chemiker, aber andererseits auch als Philosoph beschreiben? Können wir davon ausgehen, dass das erstmal überall ist und immer überall da sein wird?
Ja, Luft ist ja so eine Art Allmende. Also das heißt, jeder kann sich ja davon nehmen, im Grunde so viel er will. Und es ist jetzt nicht knapp in dem Sinne. Ne? Es kann vielleicht in seiner Qualität kann die Luft sich unterscheiden und tut es auch. Aber an sich ist, wird die Luft von allen geteilt. Und das, finde ich, ist eben schon so eine ganz wichtige Eigenschaft, denn die Luft ist ja im Grunde ein Atemraum. Also das heißt, wir Menschen atmen, wir atmen aus und ein. Aus dem Atem entsteht wieder Luft, was wieder von anderen eingeatmet wird. Und die Luft ist auch aus Atemzügen entstanden. Also das heißt, die jetzt naturwissenschaftlich gesehen, das heißt, die Luft, die wir jetzt so selbstverständlich sehen, ist das Produkt von Atemprozessen über Jahrmillionen.
So kann man es ja auch insgesamt sehen, ne? Wenn da jetzt eben, sagen wir mal, ein Eisbär 500 Kilometer entfernt brüllt, einatmet, ausatmet dabei, dann kann es sein, dann wird die Luft, die er ausatmet, durch den Wind weitergetragen und in eine Pflanze verwandelt sie wieder, oder das müssen Sie vielleicht, diesen chemischen Prozess vielleicht sicherheitshalber Sie beschreiben, aber so ist es. Wir tragen das alles weiter und es sind immer wiederkehrende Prozesse, die wir da mit der Luft als Mensch, aber auch als Tier, als Pflanze, wie wir da zusammenhängen.
Also dieser Zusammenhang zwischen dem Eisbär und der vielleicht der Orchidee im Urwald, die dieses Kohlendioxid dann aufnimmt und in sich selbst dann sozusagen verwendet, der ist ja erst so im 19. Jahrhundert so richtig entdeckt worden mit der Luftchemie. Aber auch völlig unabhängig davon wissen wir, die Luft ist ein Atemraum. Also wir kommen irgendwo hin. Wir sprechen, das ist ja schon tönendes, artikuliertes Ausatmen. Wir riechen etwas, das ist erinnerndes, unterscheidendes Einatmen. Und das machen ja auch nicht nur die Menschen. Menschen sind die einzigen, die sprechen, sicherlich. Aber die Tiere rufen, die Tiere riechen. Und jedes Lebewesen nimmt etwas aus der Luft auf an Land und lernt dadurch die Umgebung kennen. Also deswegen ist die Luft wirklich so ein großer Atemraum, der alle verbindet, die Mitte. Also wenn Sie sagen, die Luft ist nichts, dann ist dieses Nichts im Grunde das, was alles verbindet.
Und wie würden Sie dann die Bedeutung für unsere Entwicklung zum Beispiel sehen? Also uns geht es ja gesundheitlich, wir brauchen das erstmal, die Luft auch zum Leben. Aber wir entwickeln uns auch eben genau über diese Sprache, die die Luft ermöglicht, über diese Verbindung, die Luft ermöglicht mit anderen Menschen. Nur so können wir uns eigentlich als Mensch zu dem entwickeln, was wir sind. Also auch dafür ist es nicht nur ein biologisch notwendiges Mittel, sondern eben auch ein für die Beziehungen mit anderen Menschen, für die Resonanz, die wir mit anderen Menschen aufbauen, ein notwendiges Medium letztlich.
Ja, das, glaube ich, wird oft übersehen. Also so gerade in chemischen Darstellungen, dann ist die Luft einfach so wichtig, weil sie Sauerstoff enthält und den brauchen wir halt für unsere inneren Energielieferanten, also für die Zuckerverbrennung und so weiter. Aber viel wichtiger ist ja die Bedeutung der Luft für die Evolution des Geistes. Also wir sprechen jetzt, das ist ja schon im Grunde, ich spreche ja mit Luft und all das sind ja, ist ja tönend oder was ich so mit den Lippen mache, das ist ja im Grunde ein Ein- und Ausatmen. Und auch die Sätze sind ja im Grunde die Satzzeichen, da sieht man ja die Luft, ne? Das ist ja mein Atemzug im Grunde. Die Leute haben ja früher gesagt, eine Periode ist der Zug eines Atems, also in der klassischen Rhetorik. Und also da sieht man, dass die Sprache durch und durch eben von der Luft geprägt ist. Und unter Wasser, man kann natürlich auch sagen, ja, die Fische, die können ja auch irgendwelche Töne machen, aber man kann eben mit Wasser, weil es viel schwerer beweglich ist, kann man eben nicht so fein und leicht und mühelos sich unterhalten, sozusagen, wie das mit der Luft möglich ist. Und auch die Delfine, die ja durchaus kommunizieren, und die Wale, die singen, die machen das ja mit Luft. Das sind ja im Grunde Landlebewesen, die dann wieder ins Wasser gegangen sind. Also da sieht man schon, das hat eine irre Bedeutung für die Evolution des Menschen. Und das ist es, was ich im Grunde auch betonen wollte, dass man den Mensch jetzt nicht nur so aus sich selbst heraus verstehen kann oder der Geist ist dann irgendwie gekommen, sozusagen, oder hat sich durch das Hirn entwickelt, ja, sondern der Mensch hängt eben auch ökologisch als Landlebewesen mit dem zusammen, was es an Land gibt. Und das ist eben die Luft und das Feuer. Und das, finde ich, ist ganz wichtig und spannend eigentlich.
Albert, jetzt würde ich dich gerne mal dazu bitten, wie ist deine Einschätzung für, du bist ja Spezialist für die praktische Philosophie. Du bist auch gleichzeitig eben praktizierender Atemtechnik oder Atemübungsmensch. Wie würdest du das, was der Professor Söntgen da gerade beschreibt, einordnen? Wie wichtig ist Luft für ein gelingendes Leben?
Also erstmal ist das Voraussetzung, sonst können wir nicht leben. Aber es ist aus der Geschichte der praktischen Philosophie interessant. In allen großen Kulturen hat die Atmung eine große Bedeutung. Pneuma im Griechischen, Spiritus dann später im Lateinischen. Interessant, im Hebräischen habe ich mal gehört, ich kenne mich da nicht aus, aber dass das Wort für Gott nur aus Hauchlauten besteht. Also etwas Göttliches haben wir natürlich Indien, Pranayama, das ist die Atemübung, die wir machen. Kontrolle von körperlichen Funktionen, auch seelischen, geistigen Zuständen durch die Atmung, also die Verbindung. Die Atmung ist insofern dann auch die Luft, ein Bindeglied zwischen den Vorgängen des Körpers und den geistigen Vorgängen. Und in China haben wir das auch. Da heißt es Qi. Qi ist die Verwirklichung des Geistes. Das heißt eine Stelle aus dem Buch der Riten, Sitten und Gebräuche, aus dem Li Qi. Und also es ist Lebensenergie, wird auch manchmal dann mit Leben identifiziert, schlechthin Atmung. Und die Energie und die Steuerung der Energie, dass das nicht im Unbewussten bleibt. Atemübungen, Pranayama, sind im Chinesischen und Indischen uralt und haben dort eine ganz hohe Bedeutung. Und ich denke, da ist was dran. Ich bin aber nun kein Spezialist, bin ja auch kein Yogi. Ich habe mir eine Atemübung angewöhnt, die mir sehr gut tut. Und ich denke, die Bedeutung, also gerade auch der Einfluss auf die emotionalen Zustände durch Atmung, dem sollte man Aufmerksamkeit widmen. Hier kann man vieles trainieren, gerade auch, du sprachst von der Gelassenheit, der Ruhe. Das hat viel mit der Art und Weise des Atmens zu tun oder sich beruhigen aus einem Aufregungszustand durch tiefes Atmen. Sehr wichtig, aber ja, dieses Element des Geistigen, aber auch das verbunden sein mit unbewussten körperlichen Prozessen oder vegetativen Prozessen innerhalb des Körpers. Also den sollte man ein bisschen mehr Beachtung schenken, weil man da doch auch sein Wohlbefinden drüber steuern, regulieren und orientieren kann.
Sie haben ja mit Ihrem Buch jetzt eben genau diesem Thema große Beachtung geschenkt, Herr Sundgren. Haben Sie denn auch den Eindruck, dass der Atem oder die Luft, die uns umgibt, dass es tatsächlich wieder wichtiger wird in unserer Wahrnehmung oder wird es eher unwichtiger, weil wir halt davon ausgehen, ja, sie ist ein bisschen verschmutzt, überall in den Städten ist ein bisschen mehr Feinstaub unterwegs, aber das ist es auch schon, dass der Moment, die Fragen, die wir uns stellen, wie gesund ist die Luft, wie frisch ist die Luft und ansonsten atmen wir halt ein und aus oder wie ist so Ihre Wahrnehmung zur Bedeutung dieses Elements?
Ja, ich möchte das ein bisschen mit dem verbinden, was eben der Herr Kitzler eben gesagt hatte. Das finde ich ganz, ganz wichtig, so diese hohe Bedeutung, die es doch in verschiedenen, auch philosophischen Systemen genießt, ne, das Atmen. Und die Stoa zählt ja zum Beispiel auch dazu. Sie sagten ja auch das Pneuma. Das wurde ja auch gedacht, das ist ja etwas Geistiges in der Luft. Und ich denke, da sind zwei Sachen wichtig. Einerseits können wir eben mit dem Atmen so ein bisschen auch einen Einfluss nehmen auf unser Befinden, also auf so die Art, wie wir uns fühlen. Also aktiv, so eine Art Selbsttherapie oder Selbstbemeisterung. Und oft geht es dann darum, ich soll mich nicht so aufregen, da atme ich doch lieber mal ruhig und dann geht das schon wieder besser. Aber es gibt dann zweitens eben diesen gesundheitlichen, rein materialistischen Aspekt, wo es dann heißt, ja, wir müssen gucken, dass die Luft möglichst sauber ist in den Städten, eben weniger Feinstaub. Aber ich finde, es gibt dann auch etwas, könnte man jetzt Achtsamkeitsaspekt nennen, eben wo Gefühle von außen irgendwie so über die Luft in einen sozusagen eindringen, also so atmosphärisches jetzt im Frühling besonders natürlich merklich, ne, dass man irgendwie so von einem bestimmten Wind angeweht wird. Oder hier im süddeutschen Raum haben wir ja den Föhn, der ja auch eine starke emotionale Wirkung haben kann. In Triest gibt es die Bora, so einen kalten Fallwind, der aber auch so klar und Energie gibt, ne, Klarheit und Energie gibt. Also das heißt, es ist auch etwas Geistiges in der Luft. Also und das finde ich eigentlich doch sehr, sehr wichtig auch, das nicht zu vergessen. Und da sehe ich halt jetzt so mehr so eine Tendenz, dass das doch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgesperrt wird, ne? Weil wir doch zunehmend Zeit drinnen verbringen, zunehmend auch mehr Menschen in klimatisierte Wohnräume mit einer neutralisierten Luft gehen und sich aufhalten, teilweise natürlich auch wegen der Erwärmung, die wir ja auch bei uns schon sehr spürbar haben. Und dadurch schneidet man sich natürlich ab, sozusagen so von dem allgemeinen Geist, ja, wenn ich jetzt mal bei dem Wort bleiben soll, ja. Also von dem, was man eigentlich so wahrnehmen kann an, ja, wie es draußen so ist, wie es auch für die Tiere ist, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren. Und das finde ich schon was Wichtiges, dass man das beim Thema Luft immer im Kopf behält. Es geht auch um die Luft unter freiem Himmel.
Dieses an der frischen Luft sein, was ja so auch tatsächlich ein fester Ausdruck ist für ich gehe raus, ich bewege mich, ich besinne mich, vielleicht bin ich da auch mal abgeschnitten von meinem, habe mein Handy nicht dabei. Das ist ja was, was viele so im Rückblick auf früher, wie war meine Kindheit, dann wird es eben genauso erzählt, ja, wir waren draußen nach der Schule, sofort Schulranzen in die Ecke und dann 5 Stunden draußen bis zum Abendessen. Und umgekehrt höre ich vom Albert eben auch, dass, und das zeigen ja auch Studien, dass so eine Stunde, die man sich bewusst nimmt und Zeit an der frischen Luft verbunden mit einem Spaziergang zum Beispiel, dass das Wohlbefinden tatsächlich dramatisch verbessert. Sowohl ist gut für die Gesundheit, aber eben auch fürs Wohlbefinden. Also ist das doch eigentlich eine philosophische Kategorie, zu sagen, ja, ich bewusst tanke ich einmal am Tag frische Luft. Also sollte man vielleicht einbauen in seinen Tagesablauf. Was sagt der Chemiker und der Philosoph dazu?
Ja, also als Chemiker würde man natürlich sagen, es kommt darauf gar nicht an, ob die Luft draußen geatmet wird oder drinnen. Hauptsache, sie hat eine bestimmte Qualität und wenige Partikel und so weiter, genug Sauerstoff, nicht zu viel CO2. Aber das ist ja eine ganz alte Lehre, schon bei Marsilio Ficino findet man das ja. Der sagt ja, das Wichtigste im ganzen Leben ist die Wahl der geeigneten Luft. Das ist ja seine Aussage. Und der hat gleich gesagt, du musst also viel spazieren gehen und an der Sonne, und zwar einfach, um deine Gesundheit zu erhalten. Das war in einem Buch über die Gesundheit der Gelehrten, weil die ja viel damals schon drinnen waren. Und er sagt, das ist ganz falsch, ihr müsst alle rausgehen und sonst werdet ihr trübsinnig, sonst werdet ihr alle depressiv, das Wort gab es damals noch nicht, aber melancholisch. Und das finde ich eben wichtig, das ist für mich auch ein Akt der Synchronisierung, und zwar nicht mit den sozialen Medien, über die wir ja sonst in Verbindung bleiben, aber eben nur mit der menschlichen Welt und mit unserer Blase, sondern eben mit der gesamten, auch nichtmenschlichen Sphäre, und das mit den kosmischen Gewalten, also auch mit der Sonne, mit den Sternen und mit dem Himmel und so, im ganzen Zustand der Atmosphäre. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Ja, einmal am Tag wirklich eine Stunde rausgehen, ist jetzt nichts Neues, was wir hier sagen, das wussten die Leute immer schon, dass das gut tut, aber man kann es nur nochmal empfehlen.
Und Albert, da würde ich deine Sicht auch gerne nochmal abfragen, du praktizierst das ja bewusst, aber ich glaube, du hast das ja tatsächlich auch aus der philosophischen Welt, dieses, was ja letztlich eben auch eine Verbindung mit der Welt ist, was wir dann erleben, wenn wir draußen sind, jenseits von der guten oder frischeren Luft und vielleicht der Vitamin-D-Produktion, die da gleich mit einhergeht.
Ja, ich hatte das eigentlich gedacht, schwergewichtlich, dass das Erlebnis von Natur draußen halt sehr wichtig ist und frische Luft irgendwie instinktiv. Mich hat man nie in ein Gym reingebracht, weil ich da in diesem Raum war. Und ich hatte also Sport immer betrieben bei Wind und Wetter draußen, weil ich dachte irgendwie, ohne das genau zu wissen, warum, dass diese frische Luft in der Natur halt wichtig ist. Was ich aber jetzt lerne, oder dass es nicht nur der Eindruck der Natur ist, das Verbundensein mit etwas ganzen, kosmischen, sondern dass es dann auch die Luft ist, die auf verschiedenste Art offensichtlich Einfluss auch auf unser Psyche, auf unser Wohlergehen hat. Das erinnert mich eher zum einen, dass ich immer mein Leben lang mal sehr wetterfühlig mir vorkam oder bin, auch jetzt noch. Also es war ganz, weil ich über Jahre hinweg einen sehr geregelten, nach der Uhr eingeteilten Zeitablauf war, habe ich jede Veränderung, die ich nicht auf psychische Erlebnisse zurückführen konnte, dann immer dem Wetter zugeschrieben. Das war dann meistens auch so Wetterwechsel. Das wird wahrscheinlich auch was mit der Luft zu tun haben. Aber vielleicht dieser Gedanke ist mir dann später, also das war alles erstmal unbewusst, ohne Vorkenntnisse, habe ich mir das so vorgestellt oder ist das so zum Bestandteil meiner Lebensweise geworden? Aber dann bei den Chinesen konnte ich dann lernen, dass das Qi, also das ist das Prana im Indischen, also Atem oder Luft, dieses Qi, das ist die wurde dort aufgefasst als eine Energie, die zwischen Himmel und Erde wirkt und die auch in unserem Körper Energie macht. überhaupt sprachen die alten Chinesen viel von der Dreieinigkeit Himmel, Erde, Mensch. Der Mensch steht dazwischen. Und irgendwie erinnert mich das an meine Fußmärsche hier durch die Chiemgauer Alpen oder hier, die ich jeden Tag mache. Also ich spüre das, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für mein Wohlbefinden ist, ist diese frische Luft. Ich würde sie in Verbindung setzen mit dem Naturerlebnis überhaupt, der Weite, des Lichtes, der Gerüche, die in der Natur sind, des Erlebnis der Weite, die auch den Geist erweitert. Also da sind offensichtlich vielfältige Zusammenhänge, die wir noch gar nicht so bis ins Detail durchschauen.
Es ist ja gut, dass wir jetzt mit einem Naturwissenschaftler und Philosophen am Tisch sitzen. Herr Söntgen, würden Sie denn sagen, dieses Ki oder dieses Prana, das ist das, was Esoterisches, was man so glaubt, dass es da in uns fließt und von der Luft beeinflusst wird? Oder gibt es auch wissenschaftliche Indizien dafür?
Ja, ich würde jetzt erstmal auf Indizien in der Alltagserfahrung zu rekurrieren. Ich denke, das ist ja unbestritten, dass zum Beispiel bestimmte Lüfte oder Winde tatsächlich einen gesundheitlichen Einfluss auch haben. Also ich hatte ja eben schon den Föhn genannt. Also der ist da ja ganz bekannt. Also das finden Sie quer im Grunde über Jahrhunderte hinweg. Und das ist jetzt auch statistisch natürlich untersucht worden, bis hin zu tiermedizinischen Studien, wo man gesagt hat, werden jetzt die Kühe krank im Föhn? Nicht generell, aber es gibt bestimmte Krankheiten, die bei Föhn häufiger werden. Und es gibt aber auch bestimmte positive Zustände, die der Föhn mit sich bringt. Also so eine bestimmte Luft, die energetisiert, das ist eine psychische Energie. Also man kann das nicht nur einfach als bloßen Stoff betrachten, sondern eben, das hat auch immer was Atmosphärisches, auch im emotionalen Sinn. Das merkt man auch zum Beispiel bei bei veränderten Lüften. Also denken Sie zum Beispiel, wenn Sie Wäsche jetzt von draußen nach drinnen holen, ne, die draußen getrocknet ist, die hat einen ganz frischen Geruch. Das ist eben der Geruch der Luft, von der wir sonst eben sagen, ja, die ist irgendwie geruchlos, ja. Das ist aber eine ganz oberflächliche Aussage. In Wirklichkeit hat die Luft eben tatsächlich einen Eigengeruch und den riecht man bei solchen Gelegenheiten und der macht ja was mit uns, den finden wir ja toll, den wollen wir ja. Insofern ist das ganz klar, das ist nicht die Luft alleine natürlich, aber das ist eben die Luft in Verbindung mit anderem. Und was eben gesagt wurde von Herrn Kitzler, das finde ich eben auch ganz wichtig, dieses zwischen Himmel und Erde sein. Das ist ja auch im Titel meines Buches. So ist die Luft ja natürlich nicht nur in China aufgefasst worden, sondern jetzt auch zum Beispiel in der hermetischen Philosophie. Das ist eben das, was Himmel und Erde verbindet, also auch die planetaren Einflüsse auf die Erde sozusagen lenkt, ne? Kraft ihrer Durchsichtigkeit und was ja auch die Alchemisten dann motiviert hat, beispielsweise Morgentau zu sammeln, weil sie gedacht haben, ja, da sind jetzt die astralen Einflüsse sozusagen reindestilliert worden von der Luft, ja. Und das hat eine ganz besondere Wirkung. Also das hat einen bisschen esoterischen Touch, um Ihre Frage zu beantworten, aber es hat eben auch sehr viel Fundament in den Sachen selbst. Und das ist auch, wie gesagt, jetzt in der biometeorologischen Forschung und so weiter ist das ja eigentlich ganz gut bestätigt worden.
Und würden Sie denn dann auch empfehlen, dass man tatsächlich luftbewusster lebt? Also dass man eben schaut, dass man, also meine Frau zum Beispiel, mich nervt es tendenziell eher, bei jeder Gelegenheit wird das Fenster aufgerissen. Ihr ist es wahnsinnig wichtig, Frischluft in den Raum zu lassen oder eben bei jedem Wetter rauszugehen und so. Also es gibt offensichtlich Menschen, die haben da einen natürlichen Drang, ich nenne es jetzt eben luftbewusst zu leben. Und sollten wir das alle tun oder kann man das so nicht verallgemeinern?
Ja, also ich glaube jetzt Luftbewusstsein täte uns allen sehr gut, einfach weil die Luft doch so ein Element ist, zentrales Element ist unseres Lebens. Wir hatten es ja auch ganz am Anfang schon angesprochen und wenn man dem jetzt doch die gebührende Aufmerksamkeit schenkt, also das würde ich jetzt nur dringend zu raten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es die Luft unter freiem Himmel sein sollte, mit der man sich hauptsächlich beschäftigt, weil wir doch eben zunehmend ja, in einem Prozess sind, wo wir uns abkapseln, wo wir uns in unsere Blasen zurückziehen. Und das ist auch nicht nur bei uns zu beobachten, an den Zeiten, die man so mit Bildschirmen verbringt und eben nicht unter freiem Himmel. Und dass das gesundheitlich negativ ist, ist vielfach bestätigt. Also die Leute sollen rausgehen, ja. Man soll frische Luft atmen.
Abgefahrenerweise ist es bei mir so, dass ich sagen würde, mir ist viel wichtiger, dass ich ein gutes WLAN habe, als dass ich auf gute Luft achte. Da muss ich, glaube ich, noch an mir arbeiten oder meine Prioritäten wieder nochmal umswitchen. Was wäre denn so ein konkreter Schritt, den Sie empfehlen? Also wenn wir versuchen ja auch immer so, nennen wir es philosophische Übungen oder aber eben ja ganz praktische Lebensweisen. Was empfehlen Sie Menschen, die eben luftbewusster leben wollen?
Ja, also ich finde, damit hängt ja Folgendes auch zusammen. Man nimmt ja viel mehr von den anderen wahr. Und wenn man einfach zum Beispiel aufmerksamer auf ja, die Luft achtet, die um sie herum ist. Also Gerüche beispielsweise sind ja doch sicherlich in der philosophischen Tradition, in unserer zumindest, ja nicht so sehr geschätzt. So bei Kant, der meint, das wäre der Sinn, auf den man am ehesten verzichten könne und der sei auch nicht kultivierbar und. Ja, in Wahrheit ist das aber der wichtigste Sinn, weil man hört nicht mehr so gut, wenn man schläft, aber man riecht noch. Das hat schon vielen Menschen das Leben gerettet, weil irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist und sie dann irgendwie wach geworden sind, weil sie eben diesen Geruch bemerkt haben. Und wir könnten auch von den anderen deutlich mehr wahrnehmen, wenn wir wirklich einfach ein bisschen differenzierter riechen würden. Also ein bisschen mehr darauf achten, so was sind denn hier so für Gerüche, also zum Beispiel jetzt hier gerade. Der Geruch frischer Brezeln, das denke ich, ist natürlich für viele Leute eigentlich was sehr, sehr Schönes. Und in Japan gibt es eine Initiative, dass bestimmte Geruchsorte und Gerüche auch sozusagen als Kulturgüter unter Schutz gestellt wurden. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil auch uns würde das zeigen, ja, es geht nicht nur darum, die Luft irgendwie von schädlichen Dingen freizuhalten, sondern überhaupt die Luft auch positiv mal wahrzunehmen als das, was sie alles transportieren kann. Sie haben ja eben auch die Erinnerungen genannt. Also nichts bringt ja Erinnerungen so sehr zum Vorschein, auch unwillkürliche Erinnerungen, wie ein ganz bestimmter Geruch. Und nichts schafft auch so ein Gefühl von Zuhause sein, wie ein bestimmter Geruch in der Wohnung beispielsweise seiner Eltern oder sowas, an die man sich gerne erinnert. Oder auch eben wie ein Geruch unter freiem Himmel zu einer bestimmten Jahreszeit, der Geruch von Regen beispielsweise, wenn es sehr heiß war. Ne? Also ich glaube, dass das für viele eine sehr beglückende Erfahrung sein könnte, wenn man da dem ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenkt.
Also sich durchaus dann einfach mal Zeit nehmen, sowas zu erspüren. Also diese Beschreibung von Ihnen, von diesem Regen, der dann plötzlich so einen Geruch erzeugt, das kann ich sofort nachvollziehen. Mir geht es zum Beispiel so, ich war früher als Kind bei meinem Partner und meiner Oma am Bauernhof immer eine Woche, das waren tolle Ferien, und sobald ich jetzt diese Art von Geruch irgendwo spüre, fühle ich mich sofort zurückversetzt, und das sind genau natürlich positive Emotionen, die dann solche Gerüche auch produzieren. Und umgekehrt wollte ich noch ergänzen, dieses fehlende Geruch, der auch durch Covid haben das jetzt ja sehr viele Menschen erlebt, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr rieche, ich schmecke dann ja auch sofort weniger oder gar nicht mehr. Also das will ich nur unterstreichen. Auch es war ja so, dass die Mutter von H.P. Kerkeling ihren Geruchssinn verloren hat, glaube ich, Mitte ihrer 20er Jahre. Und das war wohl letztlich auch, hat es zu schweren Depressionen bei ihr letztlich geführt, weil ihr einfach was Wichtiges gefehlt hat. Also insofern positiv betrachtet, sollten wir das einfach stärker stärker nutzen, diese positiven Momente, die wir produzieren können über Atem und Geruch. Und Albert, da frage ich dich natürlich, kultivierst du das dann bewusst? Also gehst du als luftbewusster Mensch durchs Leben?
Also ich lerne hier während unserer Diskussion, dass ich das noch mehr machen sollte. Aber in der Tat, ich bin ja hier, ich schaue jetzt gerade hier aus dem Haus der Weisheit raus auf den Kuhstall. Und im Moment wird auch gerade Gülle ausgetragen. Also ich bin hier sehr intensiv. Und das Haus steht zwischen Wiesen, ganz intensiv mit Gerüchen konfrontiert. Aber auch gerade ich mache ja jeden Tag diese Runde hier durch den Wald. Und ich kenne das, was der Sönke beschrieben hat, diese verschiedenen Wetterphänomene, die dann auch zu riechen sind. Und ich weiß auch, ich habe das mal, als ich mein Wanderbuch geschrieben habe und mich mit dem Waldbaden beschäftigt habe, jene Richtung da, die aus Japan kommend, dass man da wissenschaftlich untersucht hat, woher kommt dieses Wohlgefühl, diese gute Wirkung, die Spazierengehen im Wald hat oder im Wald sich aufhalten. Ich habe da gehört, dass eine These auch daran geht, es liegt auch an den Gerüchen, die von diesem vermodernden Laub aufgehen, die vielleicht gut tun können. Also ich denke, ich werde noch mehr darauf achten, aber was da gesagt worden ist, ist mir alles bekannt, aber vielleicht unterschätze ich den Einfluss, den es auf das Wohlbefinden, Wohlbefinden hat. Ich habe das bis jetzt immer so intuitiv gespürt, dass Bewegung an der freien Luft, Naturerlebnis so wichtig ist, auch für die Seele, nicht nur für den Körper. Ja, das ist vielleicht damit, auch mit dem Geruch, den ich nicht so auf dem Bildschirm hatte, viel zu tun hat. Ich werde also mir noch mehr darauf achten. Ich koche auch gerne und esse auch gerne, daher spielt der Geruch ja auch eine wichtige Rolle.
Ja, ich denke, es ist ja ein allgemeines Phänomen, dass Luft eben sowas das Selbstverständlichste der Welt ist und vielleicht genau deswegen auch das Übersehenste der Welt. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, Professor Sundgen. Luft ist ja gleichzeitig etwas, was wir alle nicht kontrollieren können. Also letztlich, wenn man es mal runterbricht, kann man sagen, wir leben von etwas, was wir nicht kontrollieren können, was uns ja auch zu so einer Art Gelassenheit und einem Grundvertrauen zwingt, dass wir schon immer irgendwie genug Luft um uns haben werden. Glauben Sie, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass uns dieses Vertrauen in die Luft zu mehr Gelassenheit bringt?
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit diesem, wir haben es nicht in der Hand. Also es hat ja auch lange gedauert, bis man die Luft etwas besser kennenlernen konnte, indem man dann doch irgendwelche Methoden entwickelt hat, wie man sie in Gläsern auffangen kann und dass man dann so eine Scheidekunst der Luft in der Chemie entdeckt hat, die dann dazu geführt hat, dass man festgestellt hat, das ist doch nicht so ganz einheitlich, sondern das sind irgendwie mindestens zwei ganz unterschiedliche Bestandteile, Sauerstoff eben und das andere, Stickstoff und noch einige mehr. Und man hat sie dann sozusagen aber doch irgendwo wissenschaftlich begriffen. So. Und das führt aber dann zu dem fatalen Eindruck, dass wir auch die Luft sozusagen irgendwie technisch in die Tasche stecken können. Und das, glaube ich, ist eben ein großer Irrtum. Da würde ich jetzt aber eher auf die ganzen atmosphärischen Phänomene, wie zum Beispiel Sturm, Hagel, alles Mögliche, was aus der Luft kommt, was ja für uns so die Grunderfahrung der Kontingenz ist. Also wir wissen gar nicht, im Grunde, vielleicht für morgen können wir das Wetter noch vorhersehen, aber wie wird es dann so in einem Monat sein? Das ist ja irgendwie reine Spekulation. Aber es ist doch für unser Leben so ganz, ganz entscheidend, wie der Zustand der Luft sein wird, wie der Zustand der Atmosphäre sein wird. Und da muss man eben an die allerersten Menschen, die sich über die Luft Gedanken machten, erinnern, ja. Über das mythische Bild der Luft, so in unserer Kultur zumindest, wo die Luft einfach ja auch wirklich der Atemraum göttlicher Wesen war, ne, die übermenschlich waren und denen der Mensch einfach letztlich auch ausgesetzt und ausgeliefert ist. Also da denke ich schon, dass so diese ganzen Phänomene, der Luftzustand und dieses Ausgesetztsein, das ist eben etwas, was uns vielleicht ein bisschen bescheidener machen könnte, wo wir doch denken, wir machen Geoengineering und wir pumpen das CO2 aus der Luft raus und wir können uns an jedem Ort die Atmosphäre schaffen, die wir uns vorstellen. Da unterschätzen wir eben, dass die Luft wirklich das Werk aller Lebewesen ist.
Und die auch keine Grenzen kennt, ne? Also man kann nicht irgendwie für Deutschland mehr gute Luft produzieren oder bunkern oder irgendwas, also sondern es ist einfach grenzüberschreitend, nicht kontrollierbar. Es macht keinen Sinn. Um Wasser, habe ich gelernt, ist ja ein Element, was jemandem gehört, wo es Wasserrechte gibt, während Luft, das gehört einfach jedem. Es gibt so die Möglichkeit, den Luftraum territorial abzuriegeln, aber nicht die Luft an sich. Ne? Und das ist ja auch schon eine philosophische Denkweise eigentlich. Es ist was Allumfassendes, eine Allmende, wie Sie gesagt haben.
Ja, genau. Also das Wasser ist ja auch schon zum Teil überschreitet Grenzen in Gestalt von Flüssen und so weiter und sorgt dann natürlich so für den Ärger, den man damit hat. Aber man kann es immerhin abfüllen und sagen so, sei es in einem Glas oder in einer Talsperre und sagen so, das ist jetzt meins. Aber bei der Luft ist das eben nicht möglich. Nur im Science-Fiction-Film, ne? Da gibt es ja Spaceballs, da ist ja dieser Film, wo dieser eine Planet ist, der keine gute Luft mehr hat und der saugt dann eben vom Nachbarplaneten die Luft ab, um sie für sich eben zu nutzen. Also das, aber die Privatisierung der Luft schreitet voran. Also das muss man eben auch sehen. Es ist jetzt bei uns, wir haben die Lösung, dass wir für alle die Luft besser machen in den Städten durch bestimmte Maßnahmen, aber anderswo ist großer Smog und da ist es halt das Instrument der Wahl, dass die Leute sich eine gute Klimaanlage mit Filterung eben in ihre Wohnungen machen, die Leute, die es sich leisten können, oder tatsächlich Luft importieren, also in Gestalt von hochreiner Gebirgsluft, ne, die kann man ja in China beispielsweise kaufen und kann man sich die dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt brauche ich das mal eben zuführen. Also das gibt's dann doch tatsächlich.
Okay. Ich erinnere mich an Spaceball, das war doch Lord Helmchen, glaube ich.
Ja, ne? Genau. Ganz genau. Ja,
der ist das ein Darth Vader-Persiflage, der dann eben versucht hat, diese Luft abzusaugen. Das, was Sie beschreiben, bringt mich zu meiner vorletzten Frage. Mir hat mal jemand gesagt, als es darum ging, wie geht man richtig mit dem Thema Geld um oder wie geht man richtig mit Geld um? Und da meinte er, also aus seiner Sicht ist Geld wie Luft. Und das fand ich er hat es nicht näher ausgeführt. Seitdem denke ich auf diesem Spruch rum, denke darüber nach. Ich habe es für mich so gedeutet, Geld, man sollte damit so umgehen, dass man erstmal davon ausgeht, dass schon immer irgendwie genug da sein wird. Dass so zumindest dieses Mindestmaß an Geld wird man irgendwie erwirtschaften können. Und vor allem habe ich es auch so gesehen, es ist so genau wie bei Luft, es macht keinen Sinn, es zu horten. Es macht keinen Sinn, jetzt schneller zu atmen, damit man schon mal mehr Luft sicherheitshalber hat. Sondern es geht eher darum, kontinuierlich zu atmen, eine gesunde Ein-Ausatmen-Ratio zu haben und nicht sich ständig darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich jetzt noch bessere, noch schnellere Luft oder so. Ne?
Ja, leuchtet mir sofort ein, also würde ich mich sofort anschließen. Ich assoziiere noch was anderes, also Geld ist ja auch etwas, was Menschen verbindet, ne? Was so Kauf und Austausch ermöglicht, ne? Und die Luft verbindet eben auch, also ist in dem Sinne ein Medium, sagen wir mal so im Luhmannschen Sinne, wenn wir jetzt mal theoretisch ganz hochgreifen. Jedenfalls ist sie ein Medium und etwas zwischen den Menschen, Interaktionsphänomen, und das macht sie halt auch irgendwo schwerer greifbar als etwas, was ich jetzt nur irgendwie wie ein Glas Wasser irgendwie vor mir habe und wo ich die Hand drum schließen kann.
Was ist denn, das ist jetzt eben meine Abschlussfrage an Sie, was ist denn bei Ihnen hängen geblieben von dieser Arbeit an dem Buch Luft? Würden Sie sagen, es ist eine ganz neue, Sie haben seitdem ein ganz neues Verhältnis zu diesem Element?
Ja, also am meisten sozusagen ist bei mir deutlich geworden, dass die Luft eben fast nichts ist, aber dieses fast nichts verbindet alles. Und ist deswegen eben wirklich großer Beachtung wert. Und mir ist deutlich geworden, dass so eine rein materialistische Deutung von Luft, wie wir sie alle irgendwie im naturwissenschaftlichen Unterricht vermittelt bekommen, ja, das ist eben ein Stoff besonderer Art, ein Gasgemisch und so weiter, ja, das ist doch sehr kurz gegriffen. Das ist eben rein, wenn man die Luft als Stoff unter Stoffen betrachtet. Aber die Luft ist ein Teil, ein Organ der Lebewesen, ein Teil der Biosphäre. Und insofern ist sie eigentlich so die zitternde Mitte, die die Lebewesen miteinander verbindet. Und das, glaube ich, ist sozusagen so die naturphilosophische Deutung der Luft, auf die man heute kommen sollte, wenn man auch die biologische Forschung mal mit einbezieht und wenn man ernst nimmt, was auch Sprachphilosophen wie Herder beispielsweise oder die auf ihn folgende romantische Schule der Sprachphilosophie gelehrt haben, die wirklich die Sprache vom Einatmen her gedacht haben. Das sind Dinge, glaube ich, die ganz wichtig sind. Also aus Atem wird Luft und aus Luft wird Atem. Und die Luft ist im Grunde ein Atemraum und kein Gasgemisch.
Und ja auch eine tönerne, wie haben Sie vorhin gesagt, also die Stimme ist letztlich tönende Luft, ne?
Ja, tönendes, artikuliertes Ausatmen, das ist Sprechen. Und das ist im Grunde wenn man sagt, die Sprache ist so der Ursprung des menschlichen Geistes, kann man sicher so behaupten, ist ja auch vielfach. Gibt es ja viele Philosophen, die das sofort so sehen würden. Ja, aber die Sprache beruht auf der Luft, die beruht auf dem Atem und unter Wasser hätte die sich nicht entwickeln können.
Albert, dann geht die letzte Frage an dich. Würdest du denn jetzt aus der Sicht eines praktischen Philosophen sagen, dass vielleicht die Luft so ein bisschen unterbelichtet ist in der praktischen Philosophie oder bisher noch zu wenig Beachtung findet? Oder hast du noch ein schönes Abschlusszitat, wo du sagen würdest, nee, da hat auch schon Aristoteles die Bedeutung der Luft richtig erkannt?
Bringen wir von Aristoteles vielleicht nach Indien. Ich finde die Atemübungen in der indischen Tradition so faszinierend. Und bei Patanjali, dem Autor der Yoga-Sutren, ist der Atem eben das Mittel zur tiefgreifenden Transformation unseres Bewusstseins. Und da glaube ich auch dran. Und er hat uns mit seinen Yoga-Sutren auch dafür sensibilisiert. Und das erinnert mich an das, was wir vorhin gesprochen haben über die Wahrnehmung von oder die Aufwertung von Gerüchen, von Atmosphären, gerade auch in der freien Natur. Also er hat uns sensibilisiert für feinstoffliche Lebensaktivitäten und die vermittelt werden oder die über den Atem stattfinden oder laufen. Feinstoffliche Lebensaktivitäten haben die das genannt. Ja, ich glaube, da ist noch vieles zu erforschen. Und ich glaube, es hat für unser Leben eine große Bedeutung und man sollte vielleicht mit dem Atem anfangen, sich zu kontrollieren oder Konzentration zu üben und von unruhigen Atmungen, die eine Ablenkung des Geistes sind, loszukommen. Damit mal angefangen, kann man sich vielleicht den großen Raum der Luft erschließen.
Also sensibel dafür werden, wann sind wir zu kurzatmig, wann ist da jemand, der ganz offensichtlich gerade hyperventiliert und so jemand vielleicht auch helfen, mit Sensibilisierung für das Thema Luft runterzukommen und gelassener zu werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Söntgen. Ich nenne nochmal für alle die, die jetzt angefixt sind für das Thema Luft, Ihr Buch. Also Jens Söntgen hat das Buch Luft, eine Entdeckungsreise zwischen Erde und Himmel bei C.H. Beck erschienen, herausgegeben. Ich kann es nur sehr empfehlen, wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Lohnt sich, das im lokalen Buchhandel zu kaufen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Professor Söntgen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns dieses Thema nochmal zu vertiefen. Albert, ich danke dir natürlich auch, dass du dich aus Reit im Winkel dazugeschaltet hast und uns diese olfaktorische Sinnesreise noch ermöglicht hast, was da bei dir nebenan im Nachbarbauernhof abgeht. Und Professor Söntgen, ich würde sagen, wir beide geben jetzt diesem sehr guten Geruch Ihrer Butterbrezen nach, der uns hier schon so ständig in die Nase weht. Und Sie haben ja auch angedeutet, dass Ihre Kaffeemaschine durchaus auch sehr guten Kaffeegeruch produzieren kann.
Das werden wir jetzt mal anwerfen, ja.
Vielen Dank soweit. Danke für euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com